NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Nicht nur Franz Kafkas 100. Todestag wird in diesem Jahr gefeiert, sondern auch noch der eines anderen Großen der Weltliteratur, Joseph Conrad, wurde am 3. Dezember 1857 in Berditschew geboren, das heute in der Ukraine liegt, damals aber im Russischen Kaiserreich. Er war der Sohn polnischer Eltern, die dem Adel entstammten. Sein Vater, ein polnischer Patriot, war ein Kämpfer für die Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit und wurde deshalb mit Verbannung bestraft. Früh, weise, ging Conrad als Jugendlicher und junger Mann zur See und erhielt als 30-Jähriger die britische Staatsbürgerschaft. Sein gesamtes Werk schrieb er auf Englisch, obwohl er die Sprache erst mit 20 lernte und sie auch nie gut sprach. Die Erzählung Jugend erschien 1902 und ist autobiografisch getönt. Hören Sie Jugend in der Übersetzung von E.W. Wagner, vorgelesen von Klaus Stieringer.
Diese Geschichte hätte sich nirgends sonst als in England abspielen können, wo die Männer und die See einander gegenseitig durchdringen, sozusagen. Indem die See in das Leben der meisten Männer hineinspielt und jeder Mann ein wenig oder alles von der See weiß, vom Vergnügen, vom Reisen oder vom Broterwerb her. Wir saßen rund um einen Mahagonitisch, der die Flasche, die Spitzgläser und unsere Gesichter widerspiegelte, die wir auf die Ellenbogen gestützt hielten. Wir waren zu fünft. Der Direktor einer Handelsgesellschaft, ein Buchhalter, ein Rechtsanwalt, Marlow und ich. Der Direktor war an der Küste aufgewachsen, der Buchhalter hatte 4 Jahre zur See gedient, der Rechtsanwalt, ein Tory vom reinsten Wasser, ein Anhänger der Hochkirche, der feinste alte Knabe, der sich denken lässt, dazu ein Ehrenmann durch und durch. Der Rechtsanwalt also war erster Offizier bei der P&O-Line gewesen in den guten alten Tagen, als noch die Postdampfer auf mindestens 2 Masten mit Rahen getakelt waren und das chinesische Meer von einem kräftigen Monsun unter vollen Lehsegeln herunterzulaufen pflegten. Wir alle hatten unsere Laufbahn in der Handelsmarine begonnen. Die See hielt uns zusammen wie ein starkes Band. Und hinzu kam noch ein seemännisches Gemeinschaftsgefühl, wie es keine noch so hohe Begeisterung für Wettsegeln, Kreuzen oder ähnlichen Sport erzeugen kann. Denn diese umfasst immer nur ein Beiwerk des Lebens, jenes aber das Leben selbst. Marlow erzählte uns die Geschichte einer Reise. Ja, ich habe ein wenig von den östlichen Meeren gesehen. Am besten aber erinnere ich mich doch noch an meine erste Reise dahin. Ihr wisst ja, dass es Reisen gibt, die wie erläuternde Beispiele zu diesem Leben wirken, ja wie das Sinnbild des Lebens überhaupt. Da kämpft man, arbeitet, schwitzt, bringt sich beinahe um, manchmal auch ganz um, immer in dem Bestreben, irgendetwas durchzuführen, das man dann doch nicht fertig bringt. Nicht aus eigenem Verschulden. Man kann nur einfach nichts vollenden, nichts Großes und nichts Kleines, kein Ding auf dieser Welt. Nicht einmal eine alte Jungfer heiraten oder eine Ladung von lumpigen 600 Tonnen Kohle in ihren Bestimmungshafen bringen. Die Sache war in jeder Hinsicht bemerkenswert. Es war meine erste Reise nach dem Osten und meine erste Reise als zweiter Offizier. Es war auch das erste Kommando meines Kapitäns. Ihr werdet zugeben, dass es an der Zeit war, wenn ich euch sage, dass er seine 60 Jahre auf dem Buckel hatte. Ein kleiner Mann mit breitem, nicht sonderlich geradem Rücken, mit gebeugten Schultern und gewaltigen Säbelbeinen. Er sah förmlich krumm gezogen aus, wie man es häufig bei Leuten findet, die Feldarbeit tun. Sein Nussknackergesicht, Kinn und Nase suchten einander über dem eingesunkenen Mund zu begegnen, war von eisengrauen, flaumigem Haar umrahmt, das wie ein baumwollendes Sturmband aussah, von Kohlenstaub überfleckt. Und ein paar blaue Augen standen in seinem alten Gesicht, die ganz erstaunlich jungenhaft blickten, mit dem unschuldigen Ausdruck, den manchmal ganz gewöhnliche Leute bis an das Ende ihrer Tage bewahren, einfach zufolge der seltenen Gabe ihrer Herzenseinfalt und Gradheit. Was ihn bewogen haben mag, mich anzunehmen, war mir ein Rätsel. Ich kam von einem prächtigen australischen Schnellsegler, wo ich dritter Offizier gewesen war, und erschien gegen Schnellsegler, als aristokratisch und übervornehm, ein Vorurteil zu haben. Er sagte mir: Verstehen Sie mich recht, auf diesem Schiff hier werden Sie arbeiten müssen. Ich antwortete ihm, dass ich noch auf jedem Schiff, auf dem ich je gewesen war, hätte arbeiten müssen. Ah, aber dies hier ist grundverschieden. Und ihr feinen Herren von den großen Schiffen, aber na, ich hoffe, Sie werden sich machen. Treten Sie morgen an. Ich trat also am nächsten Tag an. Das ist nun 22 Jahre her. Und ich war eben 20, wie die Zeit vergeht. Es war einer der frohsten Tage meines Lebens. Denkt euch doch, frisch gebackener zweiter, richtig verantwortlicher Offizier. Ich hätte mein neues Patent nicht um ein Vermögen hergegeben. Der Erste musterte mich genau. Er war auch ein alter Knabe, doch von anderer Prägung. Er hatte eine römische Nase, einen schneeweißen langen Bart und hieß Mahon, bestand aber darauf, dass man den Namen Mahn aussprechen sollte. Er hatte gute Beziehungen, doch fehlte es ihm wohl an Glück. Und so war er nie weitergekommen. Was nun den Kapitän angeht, so hatte der jahrelang auf Küstenfahrern, dann im Mittelmeer und schließlich auf der westindischen Route gedient. Und das Kap war er nie herumgekommen, konnte zur Not eine kratzige Klaue schreiben und legte keinen Wert darauf, überhaupt zu schreiben. Beide waren sehr tüchtige Seeleute, wie nicht anders zu erwarten, und ich kam mir zwischen den beiden Alten vor wie ein kleiner Junge zwischen zwei Großvätern. Auch das Schiff war alt. Es hieß Judäa. Komischer Name, nicht? Und gehörte einem Mann namens Wilmer, Wilcox, irgendwas der Art. Aber er hat Bankrott gemacht und ist gestorben vor 20 oder mehr Jahren und so tut sein Name nichts zur Sache. Die Bark war endlos lange in Shadwell Dock aufgelegt gewesen und ihr könnt euch ihren Zustand vorstellen. Sie war über und über voll Rost, Staub und Schmutz, die Takelung verrußt, das Deck förmlich überkrustet. Für mich war es ungefähr so, als wäre ich aus einem Palast in ein verfallenes Bauernhaus gekommen. Sie hatte etwa 400 Tonnen, ein altmodisches Ankerspill, Holzklinken an den Türen, kein kleinstes Stück Messing auf sich und ein mächtiges, plattes Heck. Darauf stand in großen Lettern ihr Name. Darunter war eine Menge Schnitzwerk angebracht, von dem die Vergoldung abgegangen war und das eine Art Wappen mit dem Wahlspruch umgab, halt aus oder stirb. Ich erinnere mich noch, wie stark es meine Einbildungskraft gefangen nahm. Ein Schimmer von Romantik lag darüber, etwas, das mich das alte Ding lieben ließ, das meiner Jugend ans Herz griff. Wir verließen London in Ballast, Sandballast, um in einem nördlichen Hafen eine Ladung Kohlen für Bangkok einzunehmen. Bangkok! Ich fieberte förmlich. Ich war 6 Jahre zur See gewesen, hatte aber nur Melbourne und Sydney gesehen. Sehr nette Orte, entzückende Orte in ihrer Art, aber Bangkok! Es war im Januar und das Wetter wunderschön. Das herrliche, sonnige Winterwetter, das mehr Reiz hat als der Sommer, weil es unerwartet ist und herb. Man weiß, dass es unmöglich lange anhalten kann. Es ist wie ein Fallwind, wie Strandgut, wie ein unverhofftes Glück. Es hielt die ganze Nordsee und den Kanal durch an und weiter noch, bis wir etwa 300 Meilen westlich von Cape Lizard waren. Dann sprang der Wind nach Südwest um und begann richtig zu pfeifen. Nach 2 Tagen hatten wir Sturm. Die Judäa, beigedreht, rollte im Atlantischen wie eine Nussschale. Es blies Tag um Tag, schneidend, ohne Unterlass, unbarmherzig. Die Welt war nichts als eine Unendlichkeit schäumender Wogen, die gegen uns anstürmten, unter einem Himmel niedrig genug, dass man ihn mit der Hand greifen konnte und schmutzig wie eine verrauchte Stubendecke. In dem sturmzerrissenen Raum rings um uns war ebenso viel Gischt wie Luft. Tag um Tag und Nacht umtobte das Schiff das Heulen des Windes und der Wogen und das Donnern der Sturzseen auf Deck. Es gab keine Rast, weder für das Schiff noch für uns. Die Bark stampfte, schlingerte, stellte sich auf den Kopf, setzte sich auf den Steerd, rollte, ächzte und wir mussten uns festklammern, wenn wir auf Deck und uns gegen die Kojen spreizten, wenn wir unter Deck waren, in ewiger Anspannung von Seele und Leib. Eines Nachts sprach Mahn durch das kleine Fenster in meiner Koje, das sich meinem Bett gegenüber befand, wo ich schlaflos lag, in Stiefeln und mit dem Gefühl, als hätte ich jahrelang nicht geschlafen und könnte es nicht mehr, wenn ich auch wollte. Er sagte aufgeregt, haben Sie den Peilstock da, Marlow? Ich kann die Pumpen nicht zum Ansaugen bringen. Bei Gott, es ist kein Kinderspiel. Ich gab ihm den Peilstock, legte mich wieder hin und versuchte allerlei zu denken. Aber ich dachte nur an die Pumpen. Als ich auf Deck kam, waren sie immer noch dabei. Und meine Wache löste an den Pumpen ab. Im Licht einer Laterne, die auf Deck gebracht worden war, um den Peilstock abzulesen, konnte ich ihre müden, ernsten Gesichter sehen. Wir pumpten die vollen 4 Stunden durch. Wir pumpten die ganze Nacht, den ganzen Tag, die ganze Woche, Wache um Wache. Die Bark arbeitete sich lose und leckte schlimm. Nicht schlimm genug, um uns augenblicklich zu ersäufen, doch genug, um uns mit der Schinderei an den Pumpen umzubringen. Und während wir pumpten, ging das Schiff stückweise dahin. Das Schanzkleid erst, dann die Stützen. Die Ventilatoren wurden zerschlagen, die Kajütentür eingedrückt. Es gab kein trockenes Fleckchen mehr im ganzen Schiff. Alles wurde nach und nach überschwemmt. Das Langboot wurde wie durch Zauberei zu Brennholz, während es fest in den Bootskrabbern stand. Ich hatte es selbst festgelascht und war richtig stolz auf meine Handarbeit, die so lange den Tücken der See widerstanden hatte. Und wir pumpten. Und das Wetter änderte sich nicht. Die See war einfarbig weiß von Schaum, wie ein Kessel voll kochender Milch. Kein Riss zeigte sich in den Wolken, kein Handteller großer Riss, nicht 10 Sekunden lang. Keinen Himmel gab es für uns, keine Sterne, keine Sonne, keine Welt. Nichts als böse Wolken und eine wütende See. Wir pumpten Wache um Wache ums liebe Leben. Und es schien Monate, Jahre, eine ganze Ewigkeit zu währen, als wären wir alle gestorben und in eine Hölle für Seeleute verdammt worden. Wir vergaßen den Wochentag, den Namen des Monats, das Jahr und dass wir je an Land gewesen waren. Die Segel wurden davon geweht, die Bark lag dwars an unter einer Persenning, der Ozean strömte über sie weg und wir achteten es nicht. Wir drehten an den Kurbeln und sahen wie die Idioten dreien. Sobald wir auf Deck gekrochen waren, pflegte ich eine Tauschlinge, um die Leute die Pumpen und den Hauptmast zu legen, und wir drehten, drehten unaufhörlich im Wasser bis zu den Hüften, bis zum Hals, über den Kopf. Es war alles eins. Wir hatten vergessen, wie es war, sich trocken zu fühlen. Und irgendwo in mir lebte der Gedanke, bei Gott, das ist ein verteufeltes Abenteuer. Etwas, wie man es in Büchern liest. Und es ist meine erste Reise als zweiter Offizier. Und ich bin erst 20 und beiße es durch wie nur einer und halte meine Kerls an der Stange. Es gefiel mir. Ich hätte das Erlebnis nicht um die Welt missen mögen. Augenblickelang jubelte ich sogar. So oft die alte abgetakelte Bark mit der Gillung hoch in der Luft aufstampfte, schien sie mir wie eine Klage, eine Herausforderung, wie einen Schrei, zu den gnadenlosen Wolken die Worte emporzuschleudern, die auf ihrem Heck geschrieben standen. Judäa, London, halt aus oder stirb. Oh, die Jugend, die Kraft darin, die Gläubigkeit, die schönen Träume. Für mich war das Schiff kein alter Klapperkasten, der eine Ladung Kohle durch die Welt schleppte. Für mich verkörperte sich darin alles, was im Leben des höchsten Einsatzes wert sein konnte. Ich denke gerne an die Bark zurück, mit Liebe und Schmerz, wie an einen lieben Toten. Ich werde sie nie vergessen. Gib die Flasche her. Wir setzten Kurs nach Hause. Es war schauerlich. Seelisch war es schlimmer, als ums liebe Leben pumpen zu müssen. Es schien, als wären wir von der Welt vergessen worden, als sollten wir verhext für ewig und immer in dem Innenhafen leben müssen, Zielscheibe des Spottes für Geschlechter von Hafenbummlern und unehrlichen Bootsleuten. Ich erwirkte 3 Monate Gehalt und 5 Tage Urlaub und machte einen Abstecher nach London. Ich brauchte einen vollen Tag hin und ebenso lange zurück, aber 3 Monate Gehalt gingen doch dabei drauf. Ich weiß nicht, was ich damit anfing. Ich ging in ein Tingeltangel, glaube ich, aß zu Mittag, zu Abend und zu Nacht in einem piekfeinen Lokal in Regent Street und war pünktlich zurück, ohne als Gegenwert für 3 Monate Arbeit mehr aufweisen zu können als eine Gesamtausgabe von Byrons Werken und eine neue Reisedecke. Der Jollenführer, der mich zum Schiff hinüberruderte, sagte: »Hallo, ich dachte, Sie hätten die alte Kiste sein lassen. Die kommt nie nach Bangkok.« »Was Sie schon davon wissen«, gab ich geringschätzig zurück. Aber mir gefiel die Weissagung ganz wenig. Plötzlich tauchte irgendein Agent mit Vollmacht auf. Er hatte ein rotes Trinkergesicht, eine unbändige Tatkraft und ein frohes Gemüt. Wir erwachten zu neuem Leben. Ein Hulk kam längsseits, nahm unsere Ladung ein und dann gingen wir ins Trockendock, um den Kupferbelag abnehmen zu lassen. Kein Wunder, dass die Bark leckte. Das arme Ding hatte in dem Sturm über alle Gebühr beansprucht, wie vor Ekel das ganze Werk aus den unteren Nähten ausgekaut. Sie wurde frisch kalfatert, neu mit Kupfer beschlagen und so dicht gemacht wie eine Flasche. Wir gingen zu dem Hulk zurück und nahmen unsere Ladung wieder ein. Dann verließen in einer schönen Mondnacht alle Ratten das Schiff. Wir hatten eine Unzahl davon an Bord gehabt. Sie hatten unsere Segel zerfressen, mehr Vorräte verschlungen als die Besatzung, hatten liebevoll unsere Betten und unsere Gefahren mit uns geteilt, um nun, als das Schiff endlich seetüchtig gemacht war, doch auszuwandern. Ich rief Mahn, damit auch er das Schauspiel ansehe. Eine Ratte nach der anderen erschien auf unserer Reling, warf einen letzten Blick über die Schulter zurück und sprang mit einem dumpfen Aufklatschen in den leeren Hulk hinunter. Wir versuchten, sie zu zählen, kamen aber bald nicht mehr nach. Mahn meinte, nun, nun, sagen Sie mir nichts von dem Verstand der Ratten. Die hätten früher auswandern sollen, als wir knapp am Untergehen waren. Da haben Sie den Beweis dafür, wie töricht der Aberglaube wegen der Ratten ist. Sie verlassen ein gutes Schiff einem alten, verfaulten Hulk zuliebe, auf dem es überdies nicht einmal etwas zu essen gibt, die dummen Viecher. Ich finde, Sie wissen nicht besser als Sie oder ich, was gut für Sie ist. Und nach einigem Hin und Her einigten wir uns darauf, dass die Weisheit der Ratten gröblich überschätzt worden und tatsächlich nicht größer als die der Menschen sei. Die Geschichte des Schiffes war inzwischen den ganzen Kanal entlang von Land's End bis zu den Forelands bekannt geworden und wir konnten an der Südküste keine Bemannung mehr zusammenbringen. Sie schickten uns eine ganz vollzählig von Liverpool herunter und noch einmal gingen wir in See, nach Bangkok. Wir hatten gute Brisen und glatte See bis über den Wendekreis hinaus und die alte Judäa bummelte im Sonnenschein dahin. Wenn sie 8 Knoten lief, dann krachte oben alles und wir banden uns die Mützen fest. Meist aber krabbelte sie ihre 3 Meilen in der Stunde. Was hätte man auch erwarten dürfen? Sie war müde, das alte Schiff. Ihre Jugend war, wo meine ist, wo eure ist, ihr Burschen, die ihr dieser Geschichte zuhört. Und welcher Freund wollte euch wohl eure Jahre und eure Müdigkeit vorwerfen? Wir schalten sie nicht. Uns kam es so vor, als wären wir in ihr geboren und aufgezogen, hätten jahrzehntelang in ihr gelebt und nie ein anderes Schiff gekannt. Ebenso wohl hätte ich unserer alten Dorfkirche daheim vorwerfen können, sie sei keine Kathedrale. Die Judäa stolperte eine endlose Reihe von Tagen lang dahin. Die frische Vergoldung strahlte den Abendsonnenschein wieder, schien über die dunkelnde See die Worte hinauszurufen, die auf dem Heck geschrieben standen. Judäa, London, halt aus oder stirb. Dann kamen wir in den Indischen Ozean und hielten nördlich auf die Spitze von Java zu. Die Winde blieben leicht, die Wochen glitten dahin. Die Bark krabbelte ihren Weg, halt aus oder stirb. Und die Leute daheim begannen daran zu denken, uns als überfällig anzumelden. Eines Samstagsabends, als ich eben dienstfrei war, baten mich die Leute, ihnen eine Extraration Wasser auszufolgen, damit sie ihre Sachen waschen könnten. Da ich so spät nicht mehr die Frischwasserpumpe anschrauben wollte, ging ich pfeifend nach vorn, einen Schlüssel in der Hand, um die Vordersteven-Luke aufzusperren und das Wasser aus einem Reservetank auszugeben, den wir dort aufbewahrten. Der Geruch da unten war so unerwartet wie beängstigend. Man hätte glauben können, dass hunderte von Petroleumlampen in dem Loch tagelang gerußt und geraucht hätten. Ich war froh, als ich wieder raus war. Der Mann neben mir hustete und sagte, komischer Geruch, Sir. Ich gab nachlässig zurück, das soll recht gesund sein, sagt man, und ging nach Achtern. Als nächstes steckte ich meinen Kopf in die Öffnung des Ventilators mittschiffs. Als ich den Deckel lüftete, stieg etwas wie ein sichtbarer Hauch, wie ein dünner Nebel, eine kleine Hitzewelle aus der Öffnung auf. Der Luftzug war heiß und brachte schweren, rußigen, öligen Geruch mit. Ich zog ihn einmal ein und machte dann den Deckel leise wieder zu. Es hatte wenig Sinn, mich dem Ersticken auszusetzen. Die Ladung hatte Feuer gefangen. Am nächsten Tag begann die Bark ernstlich zu rauchen. Es war ja allerdings zu erwarten gewesen, denn wenn auch die Kohle ursprünglich von guter Art gewesen war, so war doch mit der Ladung so herumgewirtschaftet worden, dass das Zeug nun weit eher wie Schmiedekohle aussah. Dann war auch öfter als einmal Wasser darauf gekommen. Die ganze Zeit über, während wir aus dem Hulk wieder luden, hatte es geregnet. Jetzt, während der langen Überfahrt, hatte sich die Kohle erhitzt und so war also die Selbstentzündung zustande gekommen. Der Kapitän rief uns in die Kabine. Er hatte eine Karte vor sich auf dem Tisch ausgebreitet und sah unglücklich aus. Er sagte, die Küste von Westaustralien ist nahe, ich gedenke aber doch weiter auf unserem Bestimmungsort zuzuhalten. Allerdings haben wir überdies noch den Orkanmonat. Aber wir wollen doch einfach auf Bangkok zu und das Feuer bekämpfen. Wir bekämpften das Feuer und segelten das Schiff dabei so sorgfältig, als wäre gar nichts los gewesen. Der Steward kochte und wartete uns auf. Von den anderen 12 Mann arbeiteten 8, während 4 ruhten. Meist waren wir schweigsam und ernst. Und durstig. Oh, wie durstig. Wir mussten mit dem Wasser vorsichtig sein. Streng bemessene Rationen. Das Schiff rauchte, die Sonne brannte. Gib die Flasche her. Am nächsten Tage hatte ich von 8 bis 12 Deckwache. Beim Frühstück bemerkte der Kapitän, es ist verwunderlich, wie der Geruch sich in der Kajüte hält. Etwa um 10 Uhr, als gerade der Erste auf der Hütte war, ging ich einen Augenblick auf das Hauptdeck hinunter. Die Werkbank des Zimmermanns stand hinter dem Hauptmast. Ich lehnte mich daran, sog an meiner Pfeife und der Zimmermann, ein junger Kerl, kam herzu, um sich mit mir zu unterhalten. Er sagte, ich denke, wir haben es recht nett gemacht, nicht? Und dann bemerkte ich zu meinem Missvergnügen, dass der Narr sich anschickte, die Werkbank umzukippen. Ich sagte, kurz nicht, Zimmermann! Und hatte unmittelbar darauf das merkwürdige Gefühl, die dumme Sinnestäuschung, einfach in der Luft zu sein. Ich hörte rings um mich etwas wie ein befreites Aufatmen, als hätten 1000 Riesen zu gleicher Zeit Uff gesagt. Und dazu eine dumpfe Erschütterung, dass mich plötzlich die Rippen schmerzten. Kein Zweifel, ich war in der Luft. Mein Körper beschrieb eine kurze Parabel. Aber so kurz sie auch war, so hatte ich doch Zeit, verschiedene Gedanken, und zwar, soviel ich mich erinnern kann, in dieser Reihenfolge zu denken. Das kann nicht der Zimmermann sein. Was ist es? Ein Unfall? Unterseeischer Vulkan? Kohlen? Gas? Bei Gott, wir fliegen in die Luft. Alle sind tot. Ich falle in die Achterluke. Ich sehe Feuer darin. Der Kohlenstaub, mit dem die Luft des Laderaums gesättigt war, hatte im Augenblick der Explosion sich bis zur Weißglut erhitzt. In einem Umsehen im Bruchteil einer Sekunde seit dem ersten Schwanken der Werkbank lag ich der Länge nach auf der Ladung. Ich raffte mich zusammen und kroch hinaus. Das alles ging schneller, als es zu erzählen ist. Das Deck starrte von zertrümmerten Balken, die kreuzweise übereinander lagen wie Waldbäume nach einem Orkan. Ein ungeheurer Vorhang aus schmierigen Lumpen wallte knapp vor mir. Es war das Großsegel, das in Fetzen gerissen war. Ich dachte, nun müssen die Masten über Bord. Und um mich aus dem Staube zu machen, kroch ich auf allen Vieren auf die Heckleiter zu. Der erste Mensch, den ich sah, war Mahn. Die Augen riesengroß, den Mund weit offen und das lange weiße Haar rings um seinen Kopf zu Berge stehend, wie ein silberner Heiligenschein. Er war eben im Begriff gewesen, hinunterzugehen, als der Anblick des Hauptdecks, das sich rührte, hob und vor seinen Augen in Trümmer verwandelte, ihn auf der ersten Stufe festgebannt hatte. Ich starrte ihn ungläubig an und er starrte mich an, mit einer Art entrüsteter Neugier. Ich wusste nicht, dass ich kein Haar hatte, keine Augenbrauen, keine Wimpern, dass mein junger Schnurrbart abgesenkt, dass mein Gesicht schwarz war, eine Wange aufgerissen, die Nase zerschunden und dass mein Kinn blutete. Ich hatte meine Mütze verloren und einen Pantoffel. Mein Hemd war in Fetzen gerissen. Das alles hatte ich aber noch nicht gemerkt. Ich war verblüfft zu sehen, dass das Schiff immer noch schwamm, dass das Hüttendeck ganz und vor allem irgendjemand noch am Leben war. Auch der Friede des Himmels und die heitere Ruhe der See waren ausgesprochen überraschend. Vielleicht hätte ich erwartet, sie von Grauen aufgerührt zu finden. Gib die Flasche her. Eine Stimme rief das Schiff von irgendwoher an. Aus der Luft, aus dem Himmel, ich konnte es nicht sagen. Dann stieß ich auf den Kapitän und er war verrückt. Er fragte mich hastig, wo ist der Kajütentisch? Und es erschreckte mich furchtbar, diese Frage zu hören. Ich war eben in die Luft geflogen, müsst ihr bedenken, und zitterte noch vor dem Erlebnis, war nicht einmal ganz sicher, ob ich noch lebte. Mann stampfte mit beiden Füßen auf und brüllte ihn an, guter Gott, sehen Sie nicht, dass das Deck in die Luft gegangen ist. Ich fand meine Stimme wieder und stammelte, als wäre ich mir der schwersten Pflichtversäumnis bewusst, ich weiß nicht, wo der Kajütentisch ist. Es war wie ein dummer Traum. Wisst ihr, was er als nächstes verlangte? Nun, er wollte die Rahen richtig gebrast haben. Sehr sanftmütig und wie in Gedanken verloren bestand er darauf, die Fockrahe vierkant gebrast zu haben. »Ich weiß nicht, ob irgendjemand am Leben ist«, sagte Mahn fast weinend. »Sicherlich«, meinte der Kapitän, »sind Leute genug übrig, um die Fockrahe vierkant zu brassen.« Der alte Knabe war, wie es scheint, in seiner eigenen Kajüte gewesen und hatte die Chronometer aufgezogen, als ihn der Stoß rundum gewirbelt hatte. Es war ihm sofort zum Bewusstsein gekommen, dass das Schiff auf irgendetwas aufgerannt sein müsse, und er war in die Kajüte hinausgestürzt. Dort hatte er gesehen, dass der Kajütentisch irgendwohin verschwunden war. Da das Deck in die Luft geflogen war, so war der Tisch natürlich ins Lazarett hinuntergestürzt. Wo wir an jenem Morgen noch gefrühstückt hatten, dort sah er jetzt nur ein großes Loch im Fußboden. Dies erschien ihm so schauerlich geheimnisvoll, machte ihm einen so ungeheuren Eindruck, dass im Vergleich dazu alles, was er nachher noch an Deck sah und hörte, als nebensächliche Kleinigkeit wirkte. Und bedenkt, er merkte sofort, dass das Steuerrad unbemannt und seine Bark von ihrem Kurs abgefallen war. Und seine einzigen Gedanken waren, den elenden, zerfetzten, abgedeckten, rauchenden Rest eines Schiffes wieder mit dem Kopf nach dem Bestimmungshafen zu stellen. Bangkok. Darauf war er aus. Ich sage euch, der ruhige, gebeugte, säbelbeinige, fast verkrüppelte kleine Mann wirkte ungeheuer durch seine fixe Idee und durch das ruhige Übersehen unserer Erregung. Er wies uns gebieterisch nach vorne und ging selbst ans Rad. Ja, das war das Erste, was wir taten. Wir brasten die Rahen des armseligen Wracks. Niemand war getötet oder verstümmelt worden, aber doch jeder Einzelne mehr oder weniger schwer verletzt. Ihr hättet sie sehen sollen. Manche kamen in Lumpen mit schwarzen Gesichtern wie Kohlenträger und mit runden Köpfen, die scheinbar glatt geschoren, in Wahrheit aber bis auf die Haut abgesenkt waren. Andere von der Freiwache, die unten dadurch geweckt worden waren, dass die Explosion sie aus den einstürzenden Kojen herausgeschleudert hatte, zitterten nun unaufhörlich und stöhnten noch weiter, als wir an die Arbeit gingen. Doch alle arbeiteten. Diese Mannschaft aus Liverpooler Hartguss hatte es richtig in sich. Meiner Erfahrung nach ist das immer so. Sie haben es von der See, von der Arbeit und Einsamkeit, die ihre dunklen, standhaften Seelen umgibt. Oh ja, wir torkelten herum, krochen, stürzten, zerstießen uns an den Trümmern und zogen. Die Masten standen, wir wussten aber nicht, wie weit sie unten schon durchgebrannt sein konnten. Es war nahezu Windstille, doch von Westen her lief eine Dünung und machte die Bark rollen. Die Masten konnten jeden Augenblick über Bord gehen, wir sahen ängstlich hinauf. Niemand konnte vorhersehen, nach welcher Richtung sie fallen würden. Plötzlich sichtete Mahn weit achtern einen Dampfer. Kapitän Bird sagte, vielleicht können wir doch noch etwas mit ihr erreichen. Wir hissten zwei Flaggen, die in der internationalen Seesprache sagten, in Brand, erbitten sofortige Hilfe. Der Dampfer wurde rasch größer und zeigte bald auch am Fockmast zwei Flaggen, die sagten, kommen euch zu Hilfe. In einer halben Stunde war der Dampfer quer ab in Luv in Rufweite und rollte leicht mit abgestoppten Maschinen. Wir verloren alle Fassung und brüllten vor Aufregung im Chor hinüber. Wir sind in die Luft geflogen. Ein Mann auf der Brücke im weißen Tropenhelm rief zurück. Ja, ja, schon recht, nickte mit dem Kopf, lächelte und winkte uns beruhigend zu wie einer Schar aufgeregter Kinder. Ein Boot ging zu Wasser und kam unter langen Riemen auf uns zu. Vier Kalaschen ruderten in langen, taktfesten Schlägen. Es war das erste Mal, dass ich malaiische Seeleute sah. Seither habe ich sie kennengelernt. Was mich aber damals überraschte, war ihre Gleichgültigkeit. Sie kamen Längszeit und sogar der Gast, der aufrecht stand und sich mit dem Bootshaken an unserer Kette festhielt, schien es unter seiner Würde zu finden, den Kopf zu heben und einen Blick zu uns herüberzuwerfen. Mir schien es damals, als würden Leute, die in die Luft geflogen waren, mehr Beachtung verdienen.
Klaus Stieringer mit der ersten Folge der Erzählung Jugend von Joseph Conrad in einer leicht gekürzten Fassung, Übersetzung E.W. Wagner. Sie ist im S. Fischer Verlag erschienen. Morgen um 8:30 dann die zweite Folge.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9:00 mit Beate Rüsapp. In Paris sind gestern die Olympischen Spiele feierlich beendet worden. Das deutsche Team fährt mit einer nicht zufriedenstellenden Ausbeute nach Hause. 12-mal Gold, 13-mal Silber und 8-mal Bronze bedeuten nur Platz 10 im Medaillenspiegel. Aus dem ARD-Olympiateam Achim Scheu.
Im Mittelpunkt standen die Athletinnen und Athleten und die verbindende Kraft der Olympischen Ringe. Um 23.58 Uhr war es dann soweit. Die Sommerspiele der 33. Olympiade waren Geschichte, als IOC-Präsident Thomas Bach sie offiziell für beendet erklärte. Unmittelbar danach löschte dann Frankreichs Schwimmstar Léon Marchand zusammen mit weiteren Athleten das olympische Feuer. Zuvor hatte Bach die Olympischen Tage von Paris als Spiele einer neuen Ära bezeichnet. 9.000 Sportlerinnen und Sportler im Innenraum und rund 70.000 Zuschauer auf den Tribünen feierten sich und die 16 Tage, die Paris bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Die russische Armee hatte